Ziemlich oft hören wir bei uns zu Hause in Steglitz nachts im Bett, wie jemand draußen auf der Straße redet. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber irgendwie so die ganzen Häuserschluchten, wie Amphitheater, das trägt die ganzen Töne nach oben. Manchmal redet derjenige in sein Handy, manchmal mit sich selber, ein anderes Mal mit Begleitern auf der Straße. Und letzte Nacht hat eine Frau den Fahrer oder die Fahrerin beim Parken eingewiesen. Einschlagen, weiter, stopp, wieder einschlagen und so weiter. Normalerweise sind es nur Stimmen. Ja, man hört, dass da jemand redet, aber wie ich gesagt habe, das letzte Mal kann man wirklich die Worte auseinanderhalten. Und die kopflosen Stimmen erzählen manchmal irgendetwas aus ihrem Leben und manchmal scheint es richtig interessant zu werden. Bisher habe ich immer der Versuchung widerstanden, ans Fenster zu gehen und zu schauen, wer dort eigentlich ist, wer dort redet, was sie eigentlich dort tun. Da denke ich irgendwie, wenn ich das tun würde, dann öffnet sich der große Schlund und ich verschwinde da als Person oder als Person des Charakters, könnte man sagen. Aber wenn ich die Stimme wiedererkennen sollte, ja, wenn es jemand, wenn das eine Stimme ist, die ich aus der Nachbarschaft kenne, dann bekommt plötzlich diese kopflose Stimme ein Gesicht. Und wenn ich die Person mag, dann höre ich tatsächlich auch richtig zu. Das ist so ein bisschen so der Versuch für die Jahreslosung dieses Jahres. Wenn dort gesagt wird, Jesus Christus spricht, das findet man so nicht in dem Vers. Das ist ein Zusatz, Jesus Christus spricht. Aber das ist plötzlich so, wo man sagt, es gibt schon Leute, bei denen du zuhören solltest. Ja, wenn du einfach nur die Stimme hörst, aber plötzlich es ist dein Chef redet. Oder manchmal für uns Ehemänner, wenn die Ehefrau redet, da sollte man wahrscheinlich auch zuhören, nicht wie gesagt, wie, wer, was? Manchmal ist es so, dass man sich nachher fragt, ach, das hast du gemeint. So, manchmal erstaunt man über Dinge, wo das letzte war vor Weihnachten, wo ich und Sophia geredet haben. Für mich war es irgendwie ganz klipp und klar. Ich habe gesagt, so ist es und so machen wir es so als der Mann im Haus und der Kopf der Familie und so weiter. Und nach ein paar Wochen, Sophia, wie, was? Das hatten wir festgelegt. Keine Ahnung. Manchmal passieren solche Dinge. Aber normalerweise, wenn du weißt, wer spricht und die Stimme, die Person ist wichtig, hörst du zu. Und so für die Jahreslosung. Jesus Christus spricht. Sagt man, oh, das ist genauso der gleiche Effekt in der Bibel. Wenn ihr etwas liest und ihr findet den gleichen Gedanken mehrmals. Hey, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, wie es so schön heißt. Das heißt, wenn ihr auch den Bibeltext liest und dort wird der gleiche Sachverhalt fast genau auf die gleiche Art und Weise wiederholt und das kurz nacheinander, heißt es, hey, Gott sagt, das ist hier wichtig, das muss wiederholt werden. Und wenn Jesus Christus spricht, dann ist das, was kommt, sehr wichtig. Was ist denn die Jahreslosung? Lukas 6, Vers 36. Sie lautet: Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus Christus ist hier zu hören. Und wenn er etwas sagt, ist einfach per Definition. Sollten wir zuhören und sagen, oh, das ist wirklich wichtig. Es ist nicht nur irgendwie so Meinung von irgendjemandem. Es ist nur nicht nur so, dass jemand sagt, okay, du könntest vielleicht, du könntest ein VW fahren, könntest aber gleichzeitig auch ein Opel fahren. Oder Mitsubishi ist ja auch nicht schlecht. Wenn Jesus Christus spricht, dann ist das hier wirklich bedeutend und Bedeutsames. Und es geht um Barmherzigkeit. Gott offenbart sich in seinem Wort. Gott offenbart sich durch das Wort. Deshalb ist Sprache und Grammatik wichtig. Wer Probleme in der Schule gehabt hat, oder gerade auch mit Deutsch oder mit Grammatik, der hat vielleicht hiermit zu kämpfen. Aber wenn Gott sich im Wort offenbart hat, ist Sprache und Grammatik wichtig. Die Losung fängt an mit darum. Seid barmherzig. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist darum? Adverb, Umstandswort, bezeichnet räumliche, zeitliche und andere Beziehungen. Darum, in diesem Fall, muss oder kann auch so übersetzt werden, aus diesem Grund, deswegen, deshalb. Lukas 6,36 kann also nicht einfach nur so alleine stehen als ein Vers, sondern durch das Darum ist er eingebunden an das, was vorher gesagt ist. Und ich bin zurückgegangen in den Bibeltext, um zu schauen, wo fängt denn jetzt irgendwie das an, was durch das Darum weitergeführt wird. Und ich bin zurückgegangen bis zu Vers 27. Und das möchte ich euch vorlesen. Aus Jahreslosung, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ab Vers 27, Jesus Christus spricht hier. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Und das ist ein Vorschlagshammer, den Jesus hier gebracht hat. Weil es, wie er weiter sagt, ab Vers 29, dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Das ist wieder ein Vorschlagshammer. Es gibt ja ein ähnliches Gesetz oder eine ähnliche Regel für uns in der Welt. Und die lautet, was du nicht möchtest, dass dir angetan wird, das tu auch keinem anderen an. Jesus hat aber eine Schippe draufgelegt. Jesus hat nicht nur gesagt, nicht nur, wie soll man das ausdrücken, nicht nur negativ, also nicht nur so, was du nicht möchtest, dass dir angetan wird, das tu andere nicht an. Jesus hat eine Schippe draufgelegt und hat gesagt, was du möchtest, dass dir getan wird, das tue den anderen. So behandle sie gleicherweise. Und ab Vers 32 weiter, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist jetzt ein Knaller. Er sagt ja, die schlechten Leute, jetzt die Sünder, die lieben sich ja auch gegenseitig. Ja, wo ist das, wo ist die Herausforderung, wo ist das Besondere, wenn du die liebst, die dich lieben? Wo ist das Besondere, wenn du denen etwas gibst, von denen du erwartest, dass sie es dir zurückgeben? Wenn nicht, dann klingelst du bei denen. Heißt ja auch nicht, dass ihr in aller Unschuld oder Ignoranz alles weggebt und so weiter. Das ist hier auch nicht gesagt. Aber die Idee ist, Gott, wie es in der Bibel steht, lässt den Regen auf die niederfallen, die böse und niederträchtig sind, genauso wie auch auf die Gerechten. Und die Sonne gibt er auch denen, die niederträchtig und die böse sind, genauso wie auch er sie über die Guten scheinen lässt. So ist Gott. In der Bibel steht, Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Klingt vielleicht sehr theologisch und vielleicht so verdreht, dass man sagt, okay, was soll das bedeuten? Aber das bedeutet das, dass ich Leuten etwas Gutes tun soll, die sich das überhaupt nicht verdient haben. Normalerweise ist es doch so auch, versuch in der Kindererziehung. Wenn die Kinder etwas tun, dann belohnt man sie. Wenn sie es nicht tun, sagst du, okay, kein Fernsehen für eine Woche, ja, und kein Dessert für 2 Monate. Irgendwie so, wenn du es dir wieder verdient hast, dann bekommst du wieder das Gute. Ich weiß nicht, ob man das so miteinander vergleichen kann, aber nur so als ein Beispiel. Das ist so das Grundgesetz in meinem Kopf, das ich habe. Wenn du es dir verdient hast, wenn ich dich mag und du gut bist, dann tue ich dir Gutes. Aber Jesus Christus ist für Leute gestorben, die auf ihn gespuckt haben. Jesus Christus hat sein Leben für Leute gegeben, die nichts von ihm wissen wollten, die ihn in die Tüte treten wollten, die ihn verachtet haben. Und für solche Leute hat er sein Leben gegeben und gesagt, hier ist es, du kannst es annehmen, aber hier für dich tue ich das. Und dann kommt dieser Punkt, wo sie, wenn sie an dem Punkt sich für Jesus entscheiden, dann verändern sie das Ende. Dann wird das Ende gut. Und deshalb, dieser Gott, der seine Barmherzigkeit auch denen zeigt, die undankbar sind, deshalb sagt Jesus, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich dachte so, wie ich diese Barmherzigkeit dann illustrieren kann. Rausgekommen bin ich mit ungefähr 5 Predigten, die ich alle hintereinander predigen werde. Dann sind wir hier bis Januar 2022 da und dann schauen wir, ob das Jahr besser gewesen ist. Aber dann doch kurz ein paar Illustrationen, damit das sichtbar ist. Die beste Illustration für die Barmherzigkeit des Vaters ist im Lukas 15, Kapitel 15 zu finden. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wenn ich die erzähle, ist ein reicher Vater hat 2 Söhne. Der Jüngste sagt, weißt du was, Papa, für mich wäre es besser, du wärst tot. Ja, irgendjemand würde dich abknallen oder stirbst in Altersschwäche, keine Ahnung, aber ich möchte mein Erbe haben. Er sagte, ich möchte das Geld haben, ich möchte mein eigenes Leben leben. Als er zum Vater gesagt hat, ich möchte mein Erbe haben, hat er gesagt, du kannst eigentlich gleich abkratzen. Und mich würde das überhaupt nicht groß stören. Der Vater gibt dem Sohn den Teil seines Erbes. Und der Sohn zieht weg in die Fremde, verprasst das Geld, merkt, als er am Ende ist, hey, mir geht's so dreckig. Wird Schweinehirte damals für einen Juden das Schlimmste, was es geben kann, Schwein, unreines Tier und dann die zu hüten. Schlimmer kann es gar nicht mehr kommen. Und dort, im Loch seines Lebens, denkt er sich aber selbst die Knechte meines Vaters haben irgendwie ein besseres Leben geführt als ich jetzt. Ich gehe zurück. Und ich werde ihn einfach bitten, ob ich nicht ein Knecht in seinem Haushalt sein kann. Und so geht er zurück. Und der Vater, als der Vater den Sohn sieht, von weitem kommen, was tut der Vater? Wie die Bibel es beschreibt, er rennt seinem Sohn entgegen. Das alleine ist schon ein Zeichen der Barmherzigkeit, dieses entgegenzulaufen. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Leben getan habt. Ich weiß nicht, was ihr über Gott denkt, wie er mit ihm umgeht. Aber wenn du beschließen solltest, zu Gott zurückzukehren, wie er es in seiner Schrift, seinem Wort immer wieder anbietet, dann läuft Gott dir entgegen. Und Gott hat kein Problem damit, sich lächerlich zu machen. Damals in der Zeit müsst ihr einen Vater vorstellen, so wie ein Araber. Reich, das heißt, er ist in weiß gekleidet und er hat praktisch ein Kleid an. Und wenn ihr Frauen werdet das ja schon wissen, aber ihr Männer, wenn ihr Frauen beobachtet habt, wie sie manchmal Treppen steigen oder so in einem langen Kleid, sie raffen sich das Kleid von unten nach oben. Wieso? Damit sich die Füße nicht verheddern, sie nicht umfahren. Wie läuft jemand mit einem langen Kleid? Das heißt, das Bild, was wir uns vorstellen müssen, ist, der Vater hat sein Gewand, sein Kleid in Anführungszeichen über die Knie gezogen und er läuft so seinem Sohn entgegen. Und die ganzen Nachbarn gucken an und sagen, boah, das ist aber ein Depp. Der hat sich aber lächerlich, der macht sich jetzt aber lächerlich. Ja, früher hatten wir ihn eingeladen, er bekam immer den Ehrenplatz. Jetzt, wo er so ein Spinner ist, weiß er nicht, wer er ist, wofür er steht und so weiter. Und diesem Vater ist es egal. Und er läuft seinem Sohn entgegen, der zu ihm endlich zurückkehrt. Das ist Barmherzigkeit, dass Gott sich lächerlich macht vor den Augen der gesamten geistlichen Welt, vor den Augen aller anderen Menschen. Jesus Christus, der verrufen wird dafür, dass Maria, seine Mutter, vielleicht irgendeine Affäre gehabt hat. Josef, der sein irdischer Vater, der es aushalten musste, dass vielleicht seine Verlobte damals eine Affäre gehabt hat. Jesus, der weiß, ich weiß nicht, ob ich euch das Bild in den vor die Augen malen will. Aber Jesus, der am Kreuz hängt, hat immer ein Lendentuch. Das Lendentuch ist nur unserer Pietät geschuldet. Das Lendentuch ist nur unserem Schamgefühl geschuldet, weil ein Gekreuzigter hing nackt am Kreuz. Das heißt, Gott macht sich lächerlich vor den Augen der aller Menschen, vor den Augen der geistigen Welt. Und weshalb? Weil er dir und mir seine Barmherzigkeit zeigt. Weil er so kommt und sagt, wenn du zu mir zurückkommst, ich laufe dir entgegen. Mir ist es egal, was die Leute sagen. Du bist mir so wichtig. Auch wenn Satan über mich lacht und denkt, das ist jetzt der letzte Beweis, dass du weg von deinem Thron gehörst. Mir ist es egal. Um deinetwillen, dich nehme ich auf. Dir laufe ich entgegen. Mir ist es egal, was die Welt und die Unsichtbaren und Unsichtbaren über mich sagt. Ich tue das, weil ich barmherzig bin und ich dir diese Barmherzigkeit zeige. Der zweite Punkt der Barmherzigkeit. Es scheint so, als ob Barmherzigkeit aus der Dankbarkeit desjenigen, der die Barmherzigkeit erfahren hat, es scheint so, dass sie an eine Herausforderung gekoppelt ist. Das ist vielleicht so, das sind vielleicht so die schlechten Nachrichten. Wenn ich in Lukas 17 schaue, die 10 Aussätzigen, es gab Jesus 10 Aussätzigen Leprakranken begegnet. Und er sagt ihnen, lauft hin zum Priester. Und der Priester war damals so das Gesundheitsamt. Wenn Leute krank waren, wenn sie Aussatz hatten, wenn irgendein Schimmel im Haus war, irgendwie sowas, der Priester war praktisch die höchste Gesundheitsbehörde. Und diese Leprakranken, Jesus sagt, sie haben immer noch die Krankheit, sie sollen zum Priester laufen, sich denen zeigen. Die 10 laufen los und auf dem Weg merken sie, sie sind geheilt. Lukas 17. Ein Ausländer war unter diesen 10, ein Samariter, ein verhasster Typ, ein Fremdling. Die Juden waren davon überzeugt, wenn jemand es nicht in den Himmel schaffen wird, dann ein Samariter. Von den 10 kommt einer zurück, kehrt zu Jesus zurück, fällt vor ihm auf die Knie und bedankt sich bei ihm. Und Jesus wundert sich, dass nur einer zurückgekommen ist. Und darüber staune ich. Das denke ich mir so. Das heißt, Barmherzigkeit, wenn da keine Reaktion, wenn da nichts Sichtbares wird in dem Leben desjenigen, der die Barmherzigkeit erfahren hat, was ist dann mit der Barmherzigkeit? Verläuft sie dann im Sand? Dieser eine dann, dieser Samariter, der hält dann eine Verheißung bzw. eine Bestätigung. Jesus sagt zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Dankbarkeit tut also Not und Dankbarkeit tut auch gut. Und dann Johannes 8, die Ehebrecherin. Die Leute haben eine Frau beim Ehebruch ertappt. Der Mann ist irgendwie flöten gegangen, weil zum Ehebruch gehören ja zwei. Aber sie haben sich diese Frau geschnappt und es ist eine Blutlüstern oder eine Meute von Menschen, die wirklich nach Blut schreit und die wirklich sehen möchten, dass diese Frau getötet wird. Und sie kommen zu Jesus, das ist wieder ein Test für Jesus, was er damit machen wird. Und sie sagen, das so und so. Was sagst du jetzt? Und Jesus fordert jetzt, wie es im Nachhinein klar ist, Jesus fordert die Menge heraus und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er hat das Steinewerfen nicht verboten. Aber er hat gesagt, Leute, wenn ihr vor dem Spiegel steht und auf euer Leben schaut, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was für diese blutlüsterne Meute spricht, ist, dass angefangen von den Ältesten, sie die Ehrlichkeit hatten, wirklich auf ihr Leben zu schauen und einer nach dem anderen abgezogen ist. So dass am Ende nur Jesus und diese Frau geblieben sind. Und als Jesus diese Frau anschaut und er fragt sie, hey, ist denn keiner da, die dich anklagen wollten, die dich verurteilen wollten, sagt sie nein. Sagt Jesus dann, ich verurteile dich auch nicht. Da ist wieder Barmherzigkeit in Aktion. Ich verurteile dich auch nicht. Und dann kommt plötzlich diese Herausforderung. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht, aber sündige nicht mehr. Es scheint so, dass so dieses, derjenige, der Barmherzigkeit erfahren hat, darauf aktiv reagieren muss. Er muss irgendwie aktiv werden. Er muss tätig werden. Irgendwie, er kann nicht so bleiben, wie er vorher gewesen ist. Weil so, ansonsten scheint es so, als ob die erfahrene Barmherzigkeit dann einfach im Sande verläuft. Und das finden wir ja dann auch in der Bibel immer wieder. Wir sollen eben gerade nicht mutwillig oder bewusst sündigen. Römerbrief, Römer 6, 7 und so weiter, wo Paulus darüber redet, wie Leute werfen uns ja sowieso vor, dass wir sündigen und wir sagen, ah, Jesus Christus hat uns vergeben und so weiter, ja, dann sind wir hauen echt auf den Putz, ja, und feiern Orgien und was weiß ich noch alles, weil wir sind ja vergebene Typen. Jesus wird uns wieder vergeben und Paulus sagt, gerade das darf ja nicht passieren, gerade das soll ja nicht sein. Und aus dem Zeugnis der Schrift ist es ganz klar, dass dort das gesagt wird, Jesus, wenn du an Jesus denkst, an diesen Mann der Schmerzen, der am Kreuz hing, sein Blut für dich vergossen hat, wie solltest du jetzt noch Mist machen wollen, dass du es vielleicht unbewusst begehst? Keine Frage, aber wieso solltest du jetzt bewusst wieder sündigen, wenn du weißt, jemand hat sein Leben für dich gegeben und das Blut Jesu ist für dich geflossen? Spottest du drüber, dass du wieder solchen Mist machst? Es scheint so, dass die Barmherzigkeit, die man empfangen hat, dass die uns herausfordert, anders zu sein, dass die uns herausfordert, Dinge zu tun, Dinge zu denken, die anders sind, als wie wir vorher waren. Auch in der säkularen Welt kennt man dieses Prinzip. Ich habe vor Jahren schon bin über eine Debatte unter Köchen, deutschen Starköchen gestolpert, wo einer der Köche sagte, wenn die Leute sich bewusst machen würden, dass ein Tier sein Leben dafür gibt, dass die Leute Fleisch und Wurst auf ihrem Tisch haben, wenn sie sich das bewusst machen würden, dass ein Tier stirbt, sie würden bewusster mit den Nahrungsmitteln umgehen. Das ist genau der gleiche Gedanke. Wenn ich mir bewusst mache, dass Jesus Christus sein Leben für mich gegeben hat, wie soll ich denn dann heute leben? Ich kann nicht gedankenlos leben. Ich, der eine große Barmherzigkeit erfahren habe, wenn ich mir das vorstelle, was es Jesus gekostet hat, dann kann ich nicht einfach gedankenlos weiterleben. Dass ich dann falle, stolpere, okay. Das ist dem Leben geschuldet oder einfach, dass ich auf dieser Seite der Ewigkeit nicht perfekt bin, wie auch keiner von uns vollkommen sein wird. Dann ist wieder 1. Johannes 1,9, dass wirklich, wenn wir unsere Sünde bekennen, ja, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann ist wieder das diese Barmherzigkeit, die ich wieder von neuem erhalte. Aber seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Selbst das ist eine Folge. Wenn ich weiß, ich begehe Mist, das Problem ist manchmal, dass man sagt, Christen haben manchmal Waffenstillstand geschlossen. Sie sagen, ich werde nichts von deiner Sünde erzählen, wenn du nichts von meiner Sünde erzählst. So irgendwie. Ich weiß, ich bin nicht perfekt und wenn du irgendwas sagst, weil ich anfange, über dich zu erzählen, also, wir schließen einen Waffenstillstand. Eigentlich sollen wir uns herausfordern zu guten Werken, herausgezerrt zu einem Leben, das heilig ist, das Gott verherrlicht, das ihn preist, ja, und lobt. Und nicht irgendwie so, ich sage nichts, wenn du nichts sagst. Gerade andersherum. Aber Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, soll bei uns zu einer Reaktion führen. Nicht einfach nur so, okay, so ist es klar, sondern dass unser Leben anders ist, weil wir etwas von Gott erfahren haben. Und dass es dann letztendlich darin mündet, dass wir die Barmherzigkeit, die wir von Gott erfahren haben, auch anderen Menschen zeigen. In der Art Jesu vielleicht, weil Jesus zu der Frau auch gesagt hat, ich verurteile dich nicht, aber sündige nicht mehr. Jesus hat immer wieder Leute herausgefordert und gesagt, wieso ist es so? Petrus, der diesen großen Schritt macht und auf See läuft und dann plötzlich den Glauben verliert das, auf Jesus und anfängt zu sinken. Jesus ist sofort da und rettet ihn. Und dann sagt Jesus zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Jesus fordert ja uns immer wieder heraus. Es ist nicht einfach nur so, ach, ist doch egal, sondern Jesus sagt, hier ist das Ziel, ihr strebe danach. Und so ist auch diese Barmherzigkeit, weil Gott den Undankbaren und den Spöttern seine Barmherzigkeit zeigt. Sagt, Gott zeigt auch diese Barmherzigkeit anderen. Wenn Leute euch Übles antun, euch übervorteilen und so weiter, kämpft mit den Waffen der Gerechtigkeit dagegen an. Aber vertraut auch darauf, dass Jesus sagt, Rache ist mein, spricht der Herr. Sie werden nicht davon kommen. Deshalb brauchen wir das Evangelium von Jesus Christus, weil keiner wird davonkommen, außer sie lassen sich versöhnen mit Gott. Und so eigentlich für dieses Jahr eigentlich eine ganz tolle Losung. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eine Aussage, die einfach Gottes Größe, seine Gewalt, seine Liebe für uns aufzeigt und gleichzeitig uns auch herausfordert, genauso zu sein, nach dem zu streben. Das Evangelium, ihr kennt ja vielleicht auch diese vier Punkte, wie das Evangelium erzählt, diese ganz alten vier geistlichen Gesetze. Und selbst dort, wie die aufgebaut sind, zeigen sie eigentlich ganz klar, das Evangelium ist ohne das Fragezeichen am Ende nicht erklärt. Die Liebe ist ja, Gott liebt dich. Dieses Getrenntzeichen, ja geteilt oder getrennt, heißt einfach, ich habe gesündigt oder du hast gesündigt und du bist von Gott getrennt. Und dann das Kreuz ist, aber Jesus starb für dich. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und das ist jetzt so praktisch wie, das ist die Barmherzigkeit. Das sind die schlechten Nachrichten, das sind die guten Nachrichten. Aber das Evangelium ist nicht in seiner Gesamtheit dir erzählt worden, wenn das Fragezeichen dir fehlt. Weil das Fragezeichen ist plötzlich, willst du mit Jesus leben? Das Fragezeichen ist die Frage, was machst du dann jetzt damit? So wie an die Frau in Johannes sagt, dass sie sagt, okay, zack, 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 du hast die Barmherzigkeit erfahren, aber jetzt, was willst du machen? Geh und sündige nicht mehr. Wenn du das alles verstanden hast und dieses Fragezeichen auf diese Frage keine Antwort gibst mit ja, dann spielt das hier keine Rolle. Das Evangelium ist dazu da, dass Menschen ja ihr Leben verändern. Und wir sind dann herausgefordert, auch in diesem neuen Jahr, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dass wenn ihr mit Menschen redet, dass wir Menschen herausfordern, wie Botschafter an Christi Stadt, wir flehen euch an, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber was wir ihnen nur anbieten können, ist die Barmherzigkeit, die wir selber von Gott erfahren haben. Dass wir es darstellen, dass wir davon erzählen, weil jeder Mensch hat dann die Freiheit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Aber wir sind herausgefordert, ja, die wir an Gott glauben, so zu sein, wie er ist, heilig zu sein, weil er auch heilig ist. Danach zu streben, wenn wir fallen, dass wir dann wirklich seine Vergebung ergreifen, dass wir wirklich zu ihm kommen und ihn nicht loslassen, bitten, dass er uns die Weisheit gibt, die wir brauchen, die Kraft gibt, die wir brauchen, die Heiligkeit, dass er uns schenkt, den Willen und das Vollbringen, was wir brauchen. Aber dass wir barmherzig sind, wie auch unser Vater barmherzig ist. Amen.